Willkommen bei Frick Radio. Unser Thema heute: Selbsthilfe und Selbstwert. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Hilfe zur Selbsthilfe ist ein häufig gebrauchtes Schlagwort auch in der Behindertenhilfe. Doch manchmal sind gut gemeinte Ratschläge genau das Gegenteil von dem, was sie bewirken sollen, nämlich ein Schlag ins Gesicht derer, die sie erhalten. Dementsprechend werden wir uns heute der Frage zuwenden, welche Hilfestellungen tatsächlich weiterhelfen und was den Selbstwert steigert und ausmacht. Zu diesem Berufe haben wir drei Experten in eigener Sache eingeladen. Das ist zum einen Johann Bauer. Sie sind Leiter der Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit. Drei Selbsthilfegruppen sind es genau an der Zahl. Dann haben wir eingeladen Silke Kropacek von der Selbsthilfegruppe Anders für Menschen mit Behinderungen und last but not least Frau Christine Gurtner. Sie ist Ehe-, Familien- und Lebensberaterin und seit 1999 in dieser Branche tätig. Frau Gurtner, ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. Was war denn der Auslöser, dass Sie gesagt haben, jetzt gehe ich es an, jetzt mache ich eine Ausbildung, die mich in die Beratung führt?
Es war so, dass ich aufgrund meiner eigenen Behinderung auch erlebt habe, wie meine Eltern in den 60er Jahren psychisch kaum Unterstützung bekommen haben. Es hat damals auch nichts gegeben. Und irgendwann war damals schon so ein Stück an, irgendwie will ich einmal in diesem Beruf oder sagen wir so, da etwas dagegen unternehmen, dass Eltern bzw. Familien, wo Behinderung vorkommt, auch die psychosoziale Unterstützung bekommen und nicht nur Unterstützung für Alltagshilfen und finanzielle Unterstützung, weil die psychische Unterstützung genauso wichtig ist.
Silke Kropacek, auch Sie haben eine Selbsthilfegruppe gegründet. Wie kam es denn zum Namen und zur Gründung dieser Selbsthilfegruppe?
Behinderte Menschen werden generell als anders betrachtet. Und aus daraus entstand der Name der Selbsthilfegruppe.
Und auch aus Ihrer eigenen Geschichte heraus, weil Sie hatten genau 1996, wenn mich nicht irrt, einen schweren Autounfall, auf den dann ein Locked-In-Syndrom folgte, wenn ich mich nicht verlesen habe. Last but not least, Johann Bauer, wie kam es dazu, dass Sie drei Selbsthilfegruppen führen zum Thema seelische Gesundheit?
Zu einem meine eigene Betroffenheit. Mein letzter Psychiatrieaufenthalt war von 2007 auf 2008, 8 Wochen. Und nachher bin ich zu Hause gestanden und habe Hilfe gesucht. Ja. Wohin? Wo kriege ich Hilfe? Ja. Dann bin ich durch meine Betreuung vom psychosozialen Dienst auf die erste Selbsthilfegruppe in Hollabrunn gestoßen, die ich dann besucht habe im Sommer 2008. Da war ich genau 5 Minuten, denn als ich in die Selbsthilfegruppe kam, stand ein Arzt im weißen Kittel vor mir. Und das war für mich nach meinem letzten Psychiatrieaufenthalt ein bisschen ein Problem. Ich habe mich umgedreht und bin gegangen. Dann im September habe ich erfahren, dass es in Weidhofen an der Theia auch eine Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit gibt. Die habe ich dann besucht. Da bin ich dann geblieben und das ist meine Familie geworden.
Silke Kropacek, unabhängig von der Art der Selbsthilfegruppe, kommen Ihnen die Schilderungen, die der Herr Bauer gerade gebracht hat, bekannt vor, oder ist es bei Ihnen ganz anders abgelaufen?
Nein, es ist eigentlich ähnlich. Es sind gewisse Parallelen, da genau stimmt. Wenn man Ärzte sieht, man wird so, das ist immer anders. Man wird sehr rasch verurteilt und beurteilt. Und da ist dann immer schon der Wunsch, anderen zu helfen.
Der Wunsch, anderen zu helfen?
Zu unterstützen, ja, genau.
Christine Gurtner, wie sind denn die Erfahrungen Ihrerseits bzw. Ihrer Klientel mit Ärzten und Behörden?
Meine Klientinnen und Klienten beklagen sich sehr oft, wie Ärzte Menschen auf Ämtern und Behörden mit den Betroffenen, mit behinderten Betroffenen umgehen. Es ist immer sehr schwierig, weil sie sich meist unverstanden fühlen. die Ärzte beziehungsweise auch die Menschen an den Ämtern sind überzeugt, die wissen ganz genau, was für den Betroffenen gut ist. Und genau das ist das Problem, weil die meinen oft ganz was anderes, wollen und brauchen was ganz was anderes, als die scheinbaren Experten glauben. Und das macht die ganze Sache so schwierig und vor allen Dingen für die Betroffenen frustrierend.
Frau Kropaczek, bei Ihnen war es ja so, dass man davon ausgegangen ist, dass Sie es vielleicht nicht schaffen, haben Sie auf Ihrer Homepage beschrieben. Wie war denn das?
Das stimmt. Das war eine eigene Situation. Ich bin vom Tiefschlaf munter geworden und da war eine Visite. Und der Arzt bei der Visite hat gesagt, die überlebt das sowieso nicht. Und bei mir ist so ein richtiger Widerstand und Wut entstanden. Und das war eigentlich ja, der ganze Auftrieb. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Eigentlich müsste ich diesem Arzt dankbar sein, dass er das zu mir gesagt hat.
Quasi eine Negativmotivation.
Genau so ist.
Ja, dann sage ich danke einmal für den ersten Teil. An dieser Stelle kommt normalerweise Musik, doch wir werden das heute etwas anders lösen, weil Christine Gurtner hat uns ein Gedicht mitgebracht von Elisa Rotter, wenn ich das richtig rezipiere. Genau. Ja. Und was es genau ist, werden wir gleich hören. Bühne frei.
Es ist ein Dialektgedicht, nicht das sei müssen. Nicht das sei müssen, die dauernd was zum Erklären, was zum Herzang oder was zum Verstecker hat. Nicht die sein müssen, die trotzdem so geschickt, so gescheit, so schön, so sexy, so stark, so tolerant, so talentiert, so tüchtig und so was weiß ich noch was ist. Das war mein einziges besonderes Bedürfnis.
Danke an dieser Stelle auch der Autorin, die heute leider nicht hier sein kann. Da kommen wir schon auch zum alltäglichen Umgang mit der Behinderung und zum Thema Selbstwert. Johann Bau, ich möchte wieder bei Ihnen beginnen. Aus Ihrer Erfahrung heraus, welche Stellenwert hat denn der Selbstwert für die Arbeit in der Selbsthilfegruppe?
Enorm hoch. Enorm hoch ist der Selbstwert, der ist wichtig. Wenn man den eigenen Selbstwert nicht hat, dann kann man auch nichts vermitteln in der Gruppe. Ich finde, ich habe enorm viel Selbstwert in der Selbsthilfegruppe gelernt und weiß das zu schätzen. Und dadurch habe ich eben diese Selbsthilfegruppen dann gegründet und leite sie heute. Und für mich ist der Selbstwert das Wichtigste, also der wichtigste Baustein in meinem Leben geworden.
Wie kann man diesen Ihrer Meinung nach fördern? Ich will bewusst nicht von Heben oder Senken sprechen.
Ich habe ihn so gefördert, indem ich diese psychische Erkrankung angenommen habe, mich mit dem Anderssein abgefunden habe und eben ich hab die Krankheit angenommen und ich habe damit leben gelernt und das hat meinen Selbstwert enorm gesteigert.
Und auch, wie ich Ihren Schilderungen entnehmen durfte, Ihnen geholfen, die eine oder andere Krise, die es zwischendurch durchaus gab.
Natürlich.
Finanzieller Natur, aber auch psychischer Natur zu meistern.
Natürlich, das hat mir sehr geholfen. Und desto mehr ich daran gearbeitet habe, an meinen eigenen Erlebnissen und an meinem eigenen Leben, desto stärker und größer ist mein Selbstwert geworden.
Silke Kropaczek, das Anderssein annehmen ist wohl ein Ansatz, mit dem Sie auch etwas anfangen können. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Selbsthilfe und Selbstwert?
Es besteht ein großer Zusammenhang. Für mich ist die Selbsthilfe, ich habe bei meinem Selbstwert sehr viel gearbeitet. Ja, und mein Wunsch war immer, meinen Selbstwert an den Menschen weiterzugeben. Weil ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die absolut keinen Selbstwert mehr hatten. Und ich bin immer froh, diesbezüglich jemandem helfen zu können.
Sie haben auch gemeint, dass man sie manchmal schlicht für betrunken gehalten hätte, aufgrund der Sprachbehinderung, die noch übrig blieb.
Genau, das ist die Wahrnehmung, die ich noch habe. Ja, vor allem Telefon. Bei Ämtern, Behörden, wenn man anruft, rufen sie wieder an, wenn sie nüchtern sind. Das stimmt, ja. Und oft ist dann oft ganz ähnliche Situationen. Wenn man mit einem Menschen zu sprechen anfängt, und der versteht einen nicht, dreht er sich oft weg. Entweder aus Unsicherheit oder mit dem Gedanken, ja, mit so jemandem kann man nicht vernünftig sprechen.
Sie haben geschrieben, Menschen mit Behinderungen werden behindert. Das heißt, es ist durchaus ein großer Anteil an der Umwelt.
Genau so ist es.
Frau Gutmann nickt schon. Gibt dazu aus Ihrer fachlichen Sicht Studien, Untersuchungen, welche Faktoren beeinflussen den Selbstwert und wie viel davon ist sozusagen von der Person selbst abhängig und wie viel macht die Umwelt aus?
Es gibt Studien davon. Eine hat der amerikanische Psychologe Nathaniel Brenton herausgegeben, wo er dann 6 Säulen des Selbstwerts beschreibt. Vor allen Dingen das Wichtige ist, das hat auch der Herr Bauer schon gesagt, die Selbstakzeptanz, die Selbstannahme. Und damit verbunden ist dann auch so ein selbsteigenverantwortliches Leben führen. Und da muss ich aber schon wieder der Frau Kropacek auch recht geben, selbst leben dürfen. Sehr oft ist es so, dass Menschen mit Behinderungen von vornherein als unfähig, hilflos, hilfsbedürftig abgestempelt werden und entsprechend das innere Gefühl mit dem, was einem suggeriert wird, überhaupt nicht übereinstimmt. Und wenn dann Reaktionen kommen, dann ist man meistens entweder aggressiv, ungehalten oder unfähig, irgend konstruktiv was zum Leben beizutragen. Und das macht die Situation so schwierig.
Und das Erschreckende ist, Entschuldigung, passt, dass das oftmals aus dem näheren Umfeld kommt.
Genau. Und das sehr oft ist das ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Das ist das, was ich in der Angehörigenbegleitung immer wieder erlebe. Genau. Sie wissen nicht genau, wie damit umgehen. Überfordere ich den Betroffenen jetzt oder unterfordere ich ihm? Lieber gleich gar nicht viel anstreifen. Und was dann das eigentliche Problem ist, miteinander wird selten darüber geredet, weil keiner den anderen verletzen will. Und das ist eine der größten Ängste.
Johann Bauer, ich sehe Sie nicken, während die beiden Damen in der Runde angeregt diskutiert haben.
Naja, die Angehörigen haben es ja schwierig. In einem Punkt haben sie es sehr schwierig. Sie wissen nicht, wie sie den Betroffenen helfen können, wie sie ihn unterstützen können. Und hier ist eben dieses klärende Gespräch sehr wichtig. Das müssen aber die Betroffenen selbst starten, weil der Angehörige traut sich nicht fragen. Wie fühlst du das? Wie sind deine Befindungen? Was brauchst du zur Unterstützung? Was brauchst du für Hilfe? Ja? Ein Betroffener, zum Beispiel ein psychisch kranker Mensch, braucht oft seine Ruhe. Ja? Das versteht aber der Angehörige nicht, wenn er sich zurückzieht und sich halt quasi abkapselt. Aber das gehört dazu zur Krankheit. Das ist eben so. Und das sollte man dann in einem klärenden Gespräch mit Angehörigen abklären und das ihm erklären, wie ich mich in dieser Situation fühle, was in mir los ist und was in mir vorgeht.
Das heißt, man selber soll erklären oder wer soll das tun?
Der Betroffene selbst kann das am besten erklären. Es gibt auch hier bezüglich gibt es immer wieder irgendwo Hilfe. Man kann zu einer Therapeutin gehen und kann sagen, du bitte, ich brauche Unterstützung, ich will mit meiner Familie sprechen. Und das ist dann ganz professionell und dann kann dort auch nichts passieren, denn die Psychologin oder die Psychotherapeutin steuert das Gespräch und achtet darauf, dass es nicht entgleist.
Dass es nicht eskaliert und nichts anderes dabei rauskommt, genau, als man möchte. Silke Kropacek, ich habe da ein Zitat von Ihnen im Ohr, wo Sie gesagt haben, wer nicht raus kann, will auch irgendwann nicht mehr raus, ja, auch in Bezug auf Barrierefreiheit. Wie war denn das gemeint?
Ja, jemand, der zu einem Familienband oder in einem verbunden ist, der möchte irgendwie nicht mehr raus, weil er nicht mehr den Wunsch hat dazu. Der resigniert irgendwann. Das war damit gemeint.
Christine Gurtner, wie schaut es denn da aus Ihrer Beratungspraxis aus? Wie viel Selbstbestimmung ist möglich? Sie haben gemeint, relativ wenig.
Selbstbestimmung ist ohne Selbstwert kaum möglich. Was ganz wesentlich ist, um wieder ein Stück weit den Selbstwert zurückzugewinnen, sich zurückzuholen, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den Umgang mit den eigenen Gefühlen zu lernen. Zu lernen, ich darf mich achten, ich bin wichtig und alle Gefühle, die in mir auftauchen, sind richtig. Und wenn ich lerne, damit umzugehen, dann strahle ich es aus und werde dann auch von meiner Umwelt anders wahrgenommen. Und dann wird mir auch ein gewisser Selbstwert von außen zugestanden. So erlebe ich oft bei den Klientinnen und Klienten, wenn wir an Selbstwert arbeiten.
Das heißt, wenn ich mir einen Selbstwert zugestehe, tun es auch die anderen.
Genau. Nämlich, wenn ich mich selber wertschätze, das ist einer der wesentlichsten Aspekte, ich mir gegenüber Selbstschätzung, eigene Wertschätzung und eigenen Respekt entgegenbringe.
Nach dem Motto, ich bin es wert, dass es mir gut geht.
Genau.
Johann Bauer, Sie haben die Ausbildung zum Ex-Innenberater durchlaufen. Was ist denn darunter genau zu verstehen und wie setzen Sie diese Ausbildung jetzt in der Praxis ein?
Exin heißt eben ehemals Psychiatrieaufenthalt, Personen, die einen Psychiatrieaufenthalt hinter sich haben und gewisse Erfahrungen mit der psychischen eigenen Erkrankung haben. Es gibt eine spezielle Ausbildung, die dauert ein Jahr, wo eben sehr viel mit Selbstreflexion gearbeitet wird, am meisten mit der eigenen Erkrankung gearbeitet wird, dass man hier lernt, sich einen Schutzwall aufzubauen, um, wenn man mit anderen Betroffenen spricht, nicht selbst wieder in die Krise zu verfallen. Und wir sind jetzt seit Jänner 2015 in Tulln im Klinikum auf der Tagesklinik und auf den Akutstationen EP1 und EP2 tätig.
Sie haben aber auch schon gemeint, dass es zwischendurch Situationen gab in der Ausbildung, die einfach so sehr an der eigenen Geschichte sind, dass sie knapp davor waren, das Handtuch zu werfen.
Ja, das ist richtig. Es war überhaupt speziell, wo die Geschichte aufgearbeitet wurde, des eigenen Lebens, weil man ja ein Portfolio schreiben musste und das sollte halt von Geburt auf bis zum jetzigen Tage sein. Und das hat dann schon sehr auf der Substanz genagt, weil es sind dann die ganzen Sachen plötzlich wieder hochgekommen. Es ist ja nicht so einfach, sich hinzustellen und jetzt zu erzählen, ja, man hat das und das gemacht, man hat eben Selbstmordversuche gemacht, man war 15 Jahre schwerster Alkoholiker und. Das muss man dann schon irgendwie auch lernen, dass man das erzählen und sagen kann.
Von den Depressionen, die Sie begleitet haben, einmal ganz abgesehen.
Genau, ja.
Silke Gopacek, Ihre Selbsthilfegruppe ist noch im Aufbau. Wer kann, / soll, denn Mitglied werden und wie kann man Sie erreichen?
Also mich kann man erreichen, was über die Homepage im Internet, wo Kontaktdaten und Telefonnummern dabei sind. Und Mitglieder sind alle herzlich willkommen, egal welche Behinderung. Sie werden herzlich empfangen.
Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass Sie in Gmünd leben und arbeiten.
Genau, Gmünd, Gmünd-Kirchberg.
Dass man auch eine geografische Verordnung hat.
Genau.
Christine Gurtner, bei Ihnen gibt es neben der persönlichen auch eine Online-Beratung, haben Sie mir vor der Sendung verraten. Wie darf man sich denn das vorstellen?
Die Online-Beratung, das ist eine psychosoziale Online-Beratung, die ich anbiete. Es ist funktioniert über eine verschlüsselte, gesicherte Datenleitung. Man loggt sich in dieses System ein und stellt seine Anfrage in den Briefkasten. Wir sind ein Team von 4 bis 5 Beraterinnen und man kann jemanden konkret anschreiben, die Anfrage an, zum Beispiel mein Nickname wäre Chris dort in der Online-Beratung. Ich stelle die Anfrage an Chris, stelle mein Problem, was immer oder alles, was ich sagen möchte, dar. Und beim ersten Mal gibt es innerhalb von 48 Stunden eine Antwort, die auch wieder in den Briefkasten gestellt wird. Man kann sich über E-Mail verständigen lassen, dass die Antwort da ist. Man holt sich aus dem gesicherten Briefkasten die Antwort heraus und kann entsprechend reagieren.
Das heißt, auch jemand mit einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis braucht ja keine Bedenken
genau.
zu haben.
Genau, das war für mich auch ganz wichtig, Online-Beratung nicht über einen normalen E-Mail-Verkehr zu machen, sondern eben wirklich über eine gesicherte Datenleitung.
Johann Bauer, neben Ihrer Tätigkeit in den drei Selbsthilfegruppen, die Sie gerade beschrieben haben, engagieren Sie sich auch im Dachverband. Was hat es denn damit auf sich und welche Rolle kommt dieser Organisation?
Naja, in meiner Tätigkeit in der Selbsthilfe habe ich halt Spuren hinterlassen und dann sind halt gewisse Leute darauf aufmerksam geworden und ich bin dann angesprochen worden, ob ich nicht hier und da mitarbeiten will. Unter anderem bin ich dann zu dem HSSG gekommen, das nennt sich Hilfe zur Selbsthilfe für seelische Gesundheit. Hier bin ich Obmann-Stellvertreter. Wir vertreten Menschen mit psychischer Erkrankung und psychosomatischen Schwierigkeiten. Wir arbeiten hier beim Psychiatrieplan bei Niederösterreichischen mit. Wir arbeiten im Monitoringsausschuss mit. Wir transparieren die Wünsche der Betroffenen zu den Politikern in der Landesregierung und solche Tätigkeiten. Also wir vertreten die Betroffenen überall hin. Ja, beim Dachverband habe ich ein Projekt gemacht, weil ich immer gefunden habe, man findet die Selbsthilfegruppen im Internet so schlecht. Und daraus ist das Projekt Regionalsuche entstanden. Ich habe das programmiert und man kann hier in den Viertel, wo man halt wohnt, geht man hinein, dann sieht man den Bezirk, dann klickt man den Bezirk an und hat auf einem Bild alle Selbsthilfegruppen aller Krankheitsbilder, die es in diesem Bezirk gibt.
Das heißt, eine vereinfachte Online-Suche, wenn man so will.
Ja.
Abschlussfrage an alle drei heutigen Gäste, weil wir schon sehr weit fortgeschritten sind, was die Zeit anlangt. Welche politischen und gesellschaftlichen Veränderungen würden Sie sich denn wünschen, damit Ihre Arbeit leichter geht, damit es weniger Hürden und Barrieren gibt? Christine Gurtner, ich fange wieder bei Ihnen an und gehe dann reihum. Keine Sorge, es hat jeder noch genügend Zeit, um das zu sagen, was ihm oder ihr wichtig ist.
Ich würde mir für die Betroffenen, für die hilfesuchenden Klientinnen und Klienten wünschen, dass sie auch eine finanzielle Unterstützung für diese Beratung bekommen können, nämlich individuell und weniger über Gießkannenprinzip, weil da weiß man nie, wer gerade zum Zug kommt, aber wenn das individuell gefördert würde, dann hätten viele mehr Chancen oder könnten sich es leichter leisten, diese Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Das heißt, mehr finanzielle Förderung?
Mehr individuelle Förderung ist für mich ganz ein wesentliches Aspekt dabei. Weil die allgemeine Förderung im Beratungssektor ist sehr eingeschränkt. Steht für alle zur Verfügung und wenn die Mittel aus sind, dann sind die Beratungen auch vorbei. Und das ist aber, wenn man in einem Beratungsprozess drinnen ist, gerade das bewirkt dann das Gegenteil, wenn man das nicht abschließen kann.
Silke Kropacek, welche Veränderungen würden Sie sich wünschen? Sei es räumlicher, baulicher, gesellschaftlicher oder politischer Natur?
Baulicher Natur, mehr Barrierefreiheit. Das, was ja hoffentlich bald zustande kommt. Mit Anfang 16, politischer Natur, würde ich mir wünschen, für ein selbstbestimmtes Leben, dass es auch für alle, die es möchten, finanziell lesbar ist.
Last but not least, Johann Bauer.
Naja, wünschen würde ich mir einmal, dass die Selbsthilfe in Österreich gesetzlich verankert wird, das ja noch immer nicht ist. Bei unseren Nachbarn in Deutschland zum Beispiel ist die Selbsthilfe gesetzlich verankert. Hier werden die Selbsthilfegruppen von den Krankenkassen finanziert und unterstützt. In Österreich ist es ja so, die Selbsthilfegruppen finanzieren sich selbst. Wir kriegen von nirgendwoher eine Förderung bzw. Unterstützung. Wir zahlen das größtenteils aus der eigenen Tasche. Also die Gruppenleiter zahlen das aus der eigenen Tasche. Das wäre der erste Wunsch. Der zweite Wunsch wäre, dass es endlich in Österreich eine Psychotherapie für alle auf Krankenschein geben wird. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass gerade Leute, die sich die Psychotherapie leisten können, einen Kassenplatz kriegen. Ist aber meistens so. Und die, was es nicht leisten können, die kriegen eben keinen Therapieplatz. Und hier gehört schon Abhilfe geschafft. Die Politiker wissen, dass es das gibt. Hier gibt es immer noch die Zweiklassengesellschaft. Also das wäre mein zweiter Wunsch. Und der dritte Wunsch wäre, dass die Betroffenen überall besser akzeptiert werden und dass eben das Anderssein kein Thema für alle anderen sein darf.
Aber ist es nicht so, dass diese Gedanke bei jedem im Kopf beginnt, die Akzeptanz, Toleranz?
Ja, das fehlt leider in der Bevölkerung, genau. Diese Akzeptanz und diese Toleranz
und
ist noch sehr weit hinten.
Da müssen wir mit unseren Selbsthilfegruppen
Aufklärungsarbeit leisten.
Genau.
Das ist richtig, ja. Machen wir aber.
Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Frau Gurtner, Sie haben gelächelt.
Ich erlebe es immer wieder so, wie es der Herr Bauer auch und die Frau Grobacek gesagt haben. Ich habe vor kurzem eine wunderschöne Karte bekommen. Da ist ein Entenküken drauf und ein Gänseküken drauf. Und diese Karte ist übertitelt, es ist ganz normal, anders zu sein. Und das habe ich wunderschön gefunden.
Ja, das stimmt.
Dann darf ich diese Sendung nun wirklich zum Abschluss bringen. Ich sage danke für dieses zweite schöne Schlusswort. Darf mich von meinen heutigen Gästen verabschieden. Danke, dass Sie da waren. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.